Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Der heutige Predigttext steht im Epheserbrief im 2. Kapitel. Wir wollen uns dazu bitte erheben. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Herr, öffne uns dein Wort. Und öffne du unsere Herzen, damit wir deine Güte und deine Gnade erkennen. Herr, halte Einzug durch dein Wort in unsere Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist ein typisches Beispiel für einen urchristlichen Lehrtext. Ein kleines Stück urchristliche Theologie, ganz bestimmt keine einfache Kost. Er besteht, wenn man ihn im Urtext einmal nachliest, nur aus zwei Sätzen, verteilt auf 7 Verse. Das war schon damals für die Epheser, an die der Apostel Paulus schreibt, gar nicht so leicht zu verstehen. Und so hatte Paulus zur damaligen Zeit auch den Ruf, dass er ein nur schwer verständlicher Theologe sei. Aber immer wieder finden wir von Paulus solche, ja doch eher schwierigen Texte. Sie waren dazu gedacht, dass man sie nicht nur einmal liest, sondern mehrfach liest und immer wieder darüber nachdenkt. Sie waren dazu gedacht, den Glauben zu erklären und zu vergewissern. Im Glauben geht es ja nicht nur um unsere Herzen, sondern auch um unseren Verstand. Und manchmal widerstreitet das ja, was wir im Herzen empfinden und was uns solche Texte, was uns die Bibel zu verstehen gibt. Manches muss man auch einmal mit viel Mühe und Konzentration durchdenken, um hoffentlich ein Stück mehr Klarheit und Gewissheit im Herzen zu bekommen. Ich möchte Sie einladen, mit mir diesen vielleicht etwas mühsamen Weg entlang dieses uralten Lehrtextes zu gehen. Er will uns das Zentrum unseres Glaubens zeigen und er will uns dieses Zentrum des Glaubens groß und gewiss machen, Jesus Christus. Und so ist das eben gesungene Lied schon ein ganz guter Kommentar zu diesem Lied. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Ich möchte in 3 Schritten an diesem Text entlang gehen. Wir leben, weil er lebt. Und das Zweite, er lebt in uns. Und das Dritte, er handelt durch uns. Das Erste, einer ist unser Leben. Wir leben, weil er lebt. Dieser Text, Sie finden ihn auf den Liedzetteln, können ihn gerne ein bisschen mitverfolgen. Er beginnt mit einem ganz betonten Paukenschlag. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Dieses Aber Gott markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Es ist der Punkt, an dem eine alte Geschichte zu Ende geht. Es ist der Punkt, an dem eine neue Geschichte beginnt. Die alte Geschichte war gekennzeichnet und sie war überschattet vom Tod. Es heißt hier, wir waren tot in Sünden. Und das ist auch genau so zu verstehen. Wenige Verse vor unserem Text wird dieses Leben im Tod so beschrieben. Es ist ein Leben unter der Herrschaft des Geistes dieser Welt, in den Begierden des Fleisches und der Sinne. Dieses Todsein in Sünde ist also alles andere als irgendeine Todesstarre oder eine irgendwie geisterhafte Stille, sondern es ist vielmehr ein Leben in der Unruhe, am Puls der Zeit, ein Leben, das in jedem Augenblick darauf bedacht ist, sich auszuleben. Das Leben ist kurz, man ist nur einmal jung und auch im Alter gilt es, jeden Tag zu nutzen, wo es einem noch gut geht. Und genau so jagen wir dem Leben nach. Wir jagen dem Leben nach, aber dem Tod im Nacken. Wir jagen allem hinterher, was uns Freude, Glück und Zufriedenheit verspricht. Das Generalmotto dabei lautet, ich will mehr. Ich will mehr Geld, ich will mehr Freiheit, ich will mehr Freizeit, ich will mehr Luxus, ich will mehr Genuss. Das Motto lautet, je mehr ich davon habe, umso besser geht es mir. Mit dem Tod in unserem Nacken gibt es aber kein Genug, solange noch ein bisschen mehr geht. Wir alle kennen die Folgen eines solchen Lebens. Es ist tatsächlich der Tod. Die Natur stirbt. Wir vergiften uns selbst. Immer wieder wird auch mit Gewalt der Trieb nach noch mehr gestillt. Die Zeitungen, die Nachrichten sind voll davon. Ja, ganze Völker gehen aufeinander los, um ihre Gier nach mehr Macht zu stillen. Sogenannte Wohlstandskrankheiten häufen sich. Stress ist eine Volksplage. Und auch die sich immer mehr ausbreitenden Süchte sind doch in mancher Hinsicht zumindest ein Symptom für das nicht mehr zu stillende Verlangen nach immer mehr. Aber vielleicht lenkt uns der Blick auf diese großen Katastrophen unseres menschlichen Lebens auch zu sehr von unseren eigenen kleinen Leben ab. Es heißt hier, wir waren tot in Sünden. Gilt das auch für uns? Ich denke, es ist offensichtlich, dass all diese Dinge auch unser Leben immer mehr und immer wieder ganz zwanghaft bestimmen. Das fängt mit den derzeit doch so deutlich sichtbaren Umweltkatastrophen an und geht weiter damit, dass wir uns dem ständig wachsenden Leistungsdruck in der Wirtschaft, im Beruf nicht mehr entziehen können, mit all den Folgen für unser persönliches Leben. Und das geht bis in unser ganz individuelles Leben hinein, dass wir immer wieder den hohen Ansprüchen an uns selbst und auch durch unsere Träume dem immer wieder hinterherjagen und letztlich darunter leiden. Im Grunde genommen ahnen wir es. Irgendwie schaufeln wir langsam aber sicher an unserem eigenen Grab. Und jeder von uns verspürt wohl diese Ohnmacht, daran doch endlich mal etwas ganz grundsätzlich und Entscheidendes ändern zu können. Todsein in den Sünden, das meint dieses Gefangensein in einer Entwicklung, die letztlich in den Tod führt. Dieses zwanghaft mitbestimmt werden durch die Folgen eines maßlosen Strebens nach immer mehr. Das wird hier beschrieben als die Herrschaft des Geistes dieser Zeit, dieser Welt über uns. Ja, es ist eine zwanghafte Herrschaft, die der Zeitgeist über uns ausübt und die sich wie ein Netz über uns legt und gefangen nimmt. Das ist unser Todsein in Sünde. Und manchmal merken wir es gar nicht, wie sehr wir diesen Zeitgeist verinnerlicht haben, wie sehr wir ihn doch zu unserer eigenen Sache gemacht haben. Eigentlich erst dann, wenn es schwierig wird in unserem Leben, werden wir darauf aufmerksam. Nun heißt es hier, aber Gott. Aber Gott hat in seiner großen Liebe auch uns mit Christus lebendig gemacht. Gott setzt dieser unserer Geschichte zum Tod ein für allemal einen Schlusspunkt. Und zwar in und mit Jesus Christus. Jesus Christus ist der definitive Schlusspunkt dieser zwanghaften Todesgeschichte. Jesus kommt in diese Welt und er geht diesen Todesweg zum Ende, bis in den Tod. Er lässt sich gefangen nehmen von der zwanghaften Herrschaft des Zeitgeistes und er erfährt und er erleidet die Folgen dieser Herrschaft selbst. Doch genau in dieser Stunde, wo diese Machtverhältnisse auch bei Jesus Christus ihr tödliches Ziel erreicht haben, wird diese Herrschaft gebrochen, wird diese Herrschaft auch überwunden, weil Gott es bei diesem Tod von Jesus nicht belässt. Gott selbst schenkt dem Zeitgeist nicht den Sieg über das Leben. Er macht seinen Sohn Jesus Christus lebendig. Er belässt es nicht bei diesem Tod. Und genau dieses Datum an Ostern vor 2000 Jahren wird zu diesem Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, weil Gott auch uns mit Christus lebendig gemacht hat. Das heißt, sein Tod am Kreuz begreift und umfasst auch unseren Tod mit ein. Und sein neues Leben am Ostermorgen begreift und umfasst auch unser Leben mit ein. Die Geschichte Jesu Christi wird zu unserer eigenen Geschichte. Gnade heißt, Gott macht uns seinem Sohn gleich. Er schweißt uns mit ihm zusammen und fortan gilt von ihm, was auch von uns, beziehungsweise umgekehrt gilt von uns, was von ihm gilt. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Wohlgefallen habe in Ewigkeit. Gott zieht uns hinein in eine neue Existenz in und mit Jesus Christus. Ja, wir leben, weil er lebt. Was hier geschieht, ist eigentlich nur zutreffend zu beschreiben mit den Worten Neuschöpfung oder Wiedergeburt. Es heißt hier, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wir haben an diesem Wochenende sehr viele Taufen. Gestern haben wir Kinder getauft, auch heute werden wir noch einmal Kinder taufen. Auch in nächster Zeit sind sehr, sehr viele Taufen. Und diese Taufen, die wollen ja genau das uns zeigen, spürbar werden lassen. Gott, der Schöpfer, er greift ein in die zwanghaften Verhältnisse unseres Gefangenseins und schafft etwas Neues, das uns die Taufe verbindlich zueignet. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob für uns denn wirklich alles neu geworden ist. Sind wir denn von den Zwängen dieser Welt etwa enthoben? Ich möchte darauf in einem zweiten Punkt eingehen. Einer ist unser Leben, er lebt in uns. Unser Predigtext geht noch eine Stufe weiter. Ja, er treibt es förmlich auf die Spitze mit dieser neuen Existenz, die Gott uns schenkt. Er sagt nicht nur, Gott hat uns mit Jesus Christus auferweckt, sondern er geht noch einen Schritt weiter, indem er sagt, Gott hat uns auch mit ihm eingesetzt im Himmel. Ist das nicht ein bisschen zu viel gesagt? Haben nicht die Spötter recht, wenn sie sagen, Gott hat den Himmel versprochen, aber die Kirche ist geworden? Also ich sehe von dem Himmel noch relativ wenig. Ist es nicht vielmehr so, dass all die Zwänge und Nöte dieser Welt auch und gerade vor uns Christen nicht Halt machen? Sind wir nicht als Christen ganz genau so eingebunden und hineinverflochten in den großen und auch zwanghaften Lebenszusammenhang aller Menschen mit all seinen Problemen und Ausweglosigkeiten, die auch vor uns ganz und gar nicht Halt machen? Ja und auch nein. Paulus redet hier von der anderen Seite unserer Existenz, die wir allzu leicht vergessen. Dass Jesus auferweckt ist und dass Jesus zur Rechten Gottes im Himmel sitzt, daran knüpft unser Text die große Hoffnung und auch die Gewissheit, dass damit auch unsere Auferstehung und unser Sein im Himmel verbürgt und bereits beschlossene Sache ist. Schon jetzt steht das unerschütterlich fest. So wahr Jesus Christus auferstanden ist und lebt, weil wir unverlierbar mit ihm zusammengehören und weil er in uns lebendig ist und wir in ihm. Nichts und niemand wird uns mehr von ihm scheiden, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns je scheiden von dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Davon, liebe Schwestern und Brüder, geht unser Text aus und er beginnt damit, unser Leben jetzt hier und heute ganz von dieser anderen Seite unseres Lebens, von dieser Hoffnung her zu begreifen und zu leben. Er will uns sozusagen warnen davor, geht nicht immer auf euren Tod zu, sondern geht auf das Leben zu. Es ist beschlossen, dass es nicht bei unserem Sterben bleibt. Und das heißt, unser Leben geht nicht in dem auf, was wir hier vor Augen sehen und erleiden, sondern es steht in einer unglaublichen Spannung. In der Spannung zwischen unsichtbar und sichtbar, zwischen schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt gehören wir ganz und gar zusammen mit Jesus Christus und seinem neuen Leben. Aber diese Einheit ist noch nicht in ihrer ganzen Fülle und in ihrer ganzen Herrlichkeit am Tage. Noch stehen wir in der Spannung zwischen Himmel und Erde, zwischen erlöst sein, ja, und angefochten sein. Und zwischen Gewissheit und großen Zweifeln. Ja, wir sind noch hinein verflochten in alle Nöte und in alle Zwänge dieser Welt. Aber genauso steht auch schon jetzt fest, dass das nicht das letzte Wort über deinem und meinem Leben sein wird, sondern Gott wird in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade beweisen und an den Tag bringen durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Darauf gehen wir zu, weil Jesus in uns lebt, schon jetzt und dann erst recht. Aber, liebe Schwestern und Brüder, diese Spannung macht auch die ganze Sache mit unserem Glauben an Jesus Christus, mit dieser neuen Existenz so schwierig. Ganz im Gegensatz zu dem, was uns jeden Tag sozusagen auf der Seele brennt, was wir jeden Tag erfahren, können wir das Neue in unserem Leben einfach nicht so deutlich sehen und uns selbst und anderen zeigen. Wir haben einfach gar nichts, was wir in der Hand haben, um es uns selbst und auch anderen vor Augen zu halten und zu sagen, guck, das ist meine Hoffnung, darauf gehe ich zu, das ist der Grund meines Lebens. Natürlich haben wir alle schon Erfahrungen im Glauben gemacht, Gott sei Dank. Aber sind diese Erfahrungen nicht auch oft so schwach gegenüber dem, was uns täglich gefangen nimmt? Deshalb erinnert uns Paulus an das ganz Entscheidende. Er schreibt: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und dieser Glaube ist nicht aus euch, er ist Gottes Gabe. Liebe Gemeinde, auf diese gnädige Gabe Gottes bleiben wir angewiesen. Wir bleiben darauf angewiesen, dass Gott uns diesen Glauben, diese Gewissheit, dieses Vertrauen auf das, was uns in der Taufe einmal geschenkt worden ist, dass wir diesen Glauben immer wieder neu finden. Wir können ihn uns nicht selbst bewahren und erhalten. Zu stark ist das, was unseren Glauben in Frage stellt. Vielmehr dürfen wir uns auf den Gott verlassen, dessen Gnade und dessen Treue unseren schwachen Glauben durchbringen wird. Durchbringen wird bis zu diesem Zeitpunkt, wo Gott für alles sichtbar enthüllen wird, was schon jetzt im Glauben unverlierbar gilt. Wir gehören mit dem Sieger über den Tod zusammen. Er lebt in uns und wir in ihm. Dennoch bleibt der Weg bis dorthin immer wieder von der Frage begleitet: Was wird denn eigentlich schon jetzt wirklich anders? Wird in unserem Leben durch den Glauben denn überhaupt irgendetwas anders? Ich möchte dieser Frage noch kurz in einem letzten Punkt nachgehen. Das dritte: Einer ist unser Leben, er handelt durch uns. Es heißt hier im Text: Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Denk, an dieser Stelle wird deutlich, dass Paulus nicht so ein abgehobener Schwärmer ist, der nicht mehr mit beiden Beinen in der Welt steht. Er sagt es hier deutlich: Jawohl, wir sind mit Christus lebendig gemacht und bereits in den Himmel eingesetzt worden. Aber eben nicht so, dass wir nun das Leben in dieser Welt sozusagen hinter uns gelassen hätten, dass wir nicht noch mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und unsere Füße in dieser Welt immer wieder gefangen und lahmgelegt werden, sondern unsere Einheit mit Jesus Christus soll sich gerade und auch im Tun und im Leben in dieser Welt auswirken. Vielleicht erinnern Sie sich an die Worte des Abendmahls, wo es heißt: Christi Fleisch und Blut für diese Welt gegeben. Und zwar diese Welt, wie sie ist. Worum es dabei geht, ist, dass Jesus Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Das heißt, dass sich sein Wesen und seine Art auch bei uns zeigen und durchsetzen. Mehr noch, Jesus will selbst in und durch uns etwas tun. Und dieses Wirksamwerden, das aus dieser Einheit im Glauben an Jesus Christus heraus entsteht, ist nicht irgendwie zusammengefasst in einer langen Gebotsreihe, mit dessen Hilfe wir dann nachprüfen könnten, ob wir denn alles richtig machen. Klar helfen uns die Gebote. Klar helfen uns all die Weisungen und die Weisheit der Heiligen Schrift. Aber so einfach, technisch, lässt sich das doch gar nicht umsetzen. Was heißt denn schon, du sollst nicht töten? Vielleicht haben sie noch nie einen Menschen umgebracht. Aber wie oft haben wir denn das Lebensrecht von anderen bestritten durch unser Verhalten? Nein, von diesen guten Werken heißt es hier, dass Gott sie zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Gebotsreihe technisch einhalten und dann hinterher einen Haken dahinter machen: Du bist gut. Es geht darum, Gott will unsere gute Tat und deshalb lässt er sie in und durch uns wachsen. An anderer Stelle wird das eine Frucht genannt. Gott will uns die Frucht, nämlich die guten Werke, schenken, die aus dem Leben in Jesus Christus wachsen. Und um diese Früchte geht es in unserem Leben heute in dieser Welt. Paulus hat sie einmal aufgeschrieben, es sind wunderschöne Früchte. Er nennt diese Früchte einmal im Galaterbrief in einer langen Reihe. Darunter ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und auch Selbstbeherrschung. Das alles, und es gibt noch viel mehr, können solche Früchte sein, und ich denke, jeder von uns sehnt sich doch nach ihnen. Und nun verstehen Sie bitte den Unterschied. Es heißt ja nicht, das alles sollst du tun, sondern das soll in deinem Leben wachsen. Das sind die Werke, die er zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen, dürfen und können. Wir dürfen Gott um diese Früchte in unserem Leben bitten. Und dieses Gebet lautet eigentlich nur: Herr, sei in mir stark, werde groß in meinem Herzen, lebe in mir. Darum ist es gut, wenn wir uns das in unsere Herzen tief einprägen. Es geht nicht um irgendwelchen langen Gebotsreihen, die wir nachher dann doch nicht halten können, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir in unserem Herzen Jesus Christus tragen, dass wir ihm unsere Herzenstür öffnen, ihn einladen in unser Leben, dass er stark und lebendig wird, dass er unser Wesen bestimmt, dass er unsere Gedanken prägt und unser Handeln lenkt. Deshalb ist es schön, ist es gut, dieses Lied sich einzuprägen. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.